Wer seine Bibel mit dabei hat, möge sie aufschlagen, Apostelgeschichte 2, denn der Text, der da ist, ich habe eine Übersetzung genommen, die neue evangelistische Übersetzung, und die ein wenig, ist mir auch immer etwas oberflächlich, aber es ist einfach leichter verständlich, eine leicht verständliche Bibelübersetzung zu nehmen. Und doch ist es wichtig, dann mal genau hineinzugucken, was denn da eigentlich steht. Manche modernen Übersetzungen bügeln über manches hinweg, das ist schade. Aber je tiefer man dann in den Text eintritt, verstehen es dann doch nur die Spezialisten und der ganze eigentliche Sinn geht verloren. Also man hängt dann immer so ein wenig da hin und her und Apostelgeschichte 2 ist so ein Text. Also das heißt, nach Pfingsten zu fragen, was ist denn Gemeinde Jesu eigentlich? Was unterscheidet Gemeinde Jesu von einem Verein, Fußballverein oder so irgendwas? Da versammeln sich ja auch die Leute und singen und so, nicht? Also was unterscheidet eigentlich Gemeinde von dem, was man sonst so als Versammlung hat? Sind es die Leute, die kommen? Ist es die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Gesichtsfarbe, nicht? Was ist eigentlich das Eigentliche an dem, was Gemeinde Jesu ausmacht? Und es ist schon interessant wahrzunehmen, dass die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Pfingsten ist. Das heißt, die Erfüllung mit dem Geist Gottes ist das, was Gemeinde beginnen lässt, aufbauen lässt. Geburtsstunde, Feierstunde. Und die Predigt, die danach kommt, das heißt die Predigt des Petrus, ist etwas, was Gemeinde formt. Und der Predigttext beginnt genau an der Stelle, wo dann die Auswirkungen geschehen. Die Menschen nehmen das Wort an, lassen sich taufen, kommen in diese Gemeinschaft hinein. Und dann beschreibt Lukas, was dort in Jerusalem, in dieser Gemeinschaft, die sich dann bildet, geschieht. Und das möchte ich gerne mit euch lesen. Was macht Gemeinde nach dem Neuen Testament eigentlich aus? Ab Vers 41 bis Vers 47. Es ist genügend drin, dass man es einfach lesen sollte. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Jeden Tag errettete der Herr weitere Menschen und fügte sie der Gemeinde hinzu. Dieser Text war für unsere Gemeinden, das heißt für unsere freikirchlichen Gemeinden, sehr prägend. In einer Situation, wo unsere Väter den Eindruck hatten, Gemeinde neu anfangen zu müssen, weil das, was Kirche war, ihnen nicht sinnvoll und gut und unbiblisch erschien. Und keine kirchliche Tradition da war und kein Bischof da war und keine Lehrautorität, kein Lehrkirchenamt oder so irgendwelche Dinge, haben unsere Vorväter, unsere geistlichen Väter mit der Bibel in der Hand gefragt, was macht denn eigentlich nach dem Wort Gottes Gemeinde vor dem Herrn aus? Was macht den Leib Jesu eigentlich aus, wenn uns jetzt nicht der Bischof sagt, was gerade und was krumm ist? Und unsere Vorväter haben diesen Text und überhaupt die Apostelgeschichte sehr wertgeschätzt und haben danach versucht, Gemeinde zu bauen, Reich Gottes zu bauen, mit der Bibel in der Hand. Also das heißt, wenn wir in den Gottesdienst kommen mit der Bibel in der Hand, ist das so ein wenig ein Programm zu fragen, Gott direkt zu fragen, Herr, wie soll denn Reich Gottes, wie soll denn Gemeinde gebaut werden? Nicht es sich von jemandem sagen lassen und zu sagen, gut, der Pastor oder der Bischof oder wer auch immer sagt uns schon, was richtig ist, sondern jeder hat das Wort Gottes selber in der Hand und soll nachlesen, was darin steht. Und unsere Väter und Vorväter haben dann vor allen Dingen diese vier Säulen entdeckt, die da drin stehen. Ich bitte euch, die nächste Folie einmal aufzulegen. Und das ist jetzt eher so das Lutherdeutsch. Der Lehre der Apostel, in der brüderlichen Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das macht Gemeinde aus. Und ich denke, diese vier Dinge, das ist schon eine ganz wichtige Sache wahrzunehmen, was denn Gemeinde ausmacht. Und wenn man sich die Konzepte anderer Kirchen anschaut, muss man schon sagen, da ist etwas Besonderes. Gemeinde ist da, wo der Priester ist. Ist der Priester nicht da, kann sich Gemeinde nicht um das Abendmahl versammeln, denn nur er kann es austeilen. An dieser Stelle hatten unsere Vorväter den Eindruck, nein, das steht ja gar nicht im Wort Gottes. Es geht nicht um die Anwesenheit von Bischof, Priester, Kardinal und so solchen Dingen, sondern sie teilten es miteinander. Interessant ist, dass hier betont wird, dass es um die Lehre der Apostel geht. Nicht des Apostels, also Petrus. Wenn Petrus predigt, dann ist alles richtig. Predigt er nicht, kann keiner Gottesdienst feiern. Es ist interessant, dass Lukas die erste Bemerkung an dieser Stelle in eine Vielzahl hineinlegt, die Lehre der Apostel. So ein wenig müsste man hören, das Ende oder vieles in den Evangelien, wo betont wird oder leider betont wird und werden muss, dieses aber verstanden die Jünger zuerst nicht. Wenn man das über den Fußballverein Bayern München oder so irgendwas sagen müsste, diese Fußballer, die da jetzt spielen, konnten aber zuerst mal noch nicht Fußball spielen, dann würde man sagen, ja, löst den Verein auf. Wenn die Jünger zunächst einmal überhaupt nicht verstanden, warum Jesus dieses oder das getan hat oder gesagt hat und was das bedeutet und das in den Evangelien an mehreren Stellen, ausgerechnet noch an mehreren Stellen steht, ist es schon interessant, dass das Prägende der Gemeinde die Lehre dieser Leute ist. Und in den Evangelien steht dieses und das nicht, verstanden die Jünger zuerst nicht. Warum ist denn die Lehre der Apostel so wichtig? Es wird offensichtlich Wert darauf gelegt, dass es mehrere sind und dass sie sich gegenseitig korrigieren und dass sie sich gegenseitig ergänzen und dass sie sich gegenseitig daran erinnern. Weißt du nicht, als Jesus das und das getan hat, da haben wir das und das wahrgenommen, gehört und das war aber richtig, das war aber falsch. Miteinander, Lehre der Apostel, ist eine Bruderschaft. Miteinander lesen wir das Wort Gottes und erinnern uns an das eine und das andere. Und so wie es den ersten Aposteln geht, geht es uns vielleicht auch so. Manches, was wir im Wort Gottes lesen, eieiei, wer soll das denn verstehen? Und es ergeht uns vielleicht so wie diesem Menschen, der aus Äthiopien kommt nach Jerusalem und dann mit einer Bibelrolle, also mit einer Jesaja-Rolle in der Hand wieder zurückfährt. Jesaja 53 liest und sagt, wie soll ich denn das verstehen? Und Philippus setzt sich dazu und fragt ihn, sag mal, verstehst du auch, was du da liest? Nein, wie soll ich denn? Wovon redet der Prophet? Von sich selber oder einem anderen? Und es ist so komisch, was da drin ist. Erklär mir das. Lehre der Apostel. Dass man miteinander das Wort Gottes auslegt und der Geist Gottes dem einen und dem anderen Erkenntnis schenkt über Dinge, die Jesus getan und gesagt hat. Das ist wichtig. Und offensichtlich ist das etwas, was Gemeinde prägt. Da hat nicht nur einer das Sagen, obwohl Jesus doch den Petrus einsetzt. Du bist der Felsen der Gemeinde. Darauf will ich mein Reich, meine Gemeinde bauen. Und hier an dieser Stelle wird gesagt, nein, das ist ein Miteinander, das ist eine Bruderschaft. Brüder untereinander und Schwestern, also die weiblichen Brüder ganz genauso. Ein ganz wichtiger Hinweis wahrzunehmen, wie Gemeinde gebaut wird. Die Lehre der Apostel und ausgerechnet von denen wird gesagt, zunächst mal verstanden sie gar nichts. So würde man wahrscheinlich nicht eine Firma aufbauen, wenn diejenigen, die es dann tun sollen, zunächst einmal keine Ahnung haben, wie man das verkauft, was man da herstellt. Keine Ahnung von Waschmittel. Wie soll der denn Persil verkaufen? Wie soll denn das gehen? Firmen würde man so nicht aufbauen. Es ist interessant, dass Gott sein Reich so aufbaut und dass er Wert darauf legt. Diese Leute habe ich erwählt und die sollt ihr hören. Gemeinschaft, die brüderliche Gemeinschaft, ist eigentlich ein Anschlussthema an das, was am Anfang in der ersten Säule deutlich wird. Die Gemeinschaft miteinander, sie hielten zusammen. War sicherlich auch am Anfang gar nicht anders möglich. Gemeinde ist Gemeinde vor Ort. Früher gab es kein Auto. Das heißt, die Gemeinde hat sich versammelt, so wie es im Judentum üblich war. 100 Schritte bis zur nächsten Synagoge. Nicht Auto kilometerweit irgendwo zur Spezialgemeinde gefahren, sondern die Gemeinde vor Ort. Man traf sich in den Häusern, man traf sich am Tempel, betete miteinander, lobte Gott. Die Gemeinde ist zusammen, sie gehört zusammen und es sind alle Wirrköpfe mit drin. Alle Leute, die mir passen und die mir nicht passen, mit denen ich schon gerne zusammen bin und mit denen ich manchmal gar nichts anfangen kann. Die Gemeinde hält aneinander fest, egal was geschieht. Wir gehören zusammen. Es hat sicherlich am Anfang auch dazu beigetragen, dass der Druck von außen dann stärker wird. Die ersten Verfolgungen kommen ja dann. Die Gemeinde ist eine eingeschworene Versammlung, ein Miteinander. Man hält aneinander fest. Und geht nicht, wenn es die ersten Konflikte gibt. Und wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, ist es ja sofort, sind die Konflikte da. Wie soll man mit dem Fleisch umgehen? Muss es ganz ausgeblutet sein? Dürfen wir als Christen Blut essen? Müssen wir uns beschneiden lassen? Müssen wir also erst Juden werden, um dann Christen werden zu müssen? Dürfen auch Unbeschnittene getauft werden? All diese Fragen. Zunächst einmal, und die Bibel berichtet, die Apostelgeschichte berichtet davon, die kriegen sich richtig in die Köppe. Aber es wird nicht davon berichtet, dass dann plötzlich 100 Gemeinden in Jerusalem entstehen. Sie halten aneinander fest. Und wenn es Konflikte gibt, setzt man sich zusammen, Apostelgeschichte 15, klärt die Sache und kommt dann wieder zusammen. Und als Paulus hört, dass in der Gemeinde in Korinth die ersten Leute anfangen, ich halte es eher mit Apollos, ich halte es eher mit Petrus, ich halte es eher mit Jesus, ich halte es eher mit Paulus, dann sagt er, hört mal, Gemeinde gehört zusammen. Das ist nicht getrennt, das geht nicht darum, dass man diese oder jene Lehrmeinung hat, sondern dass man miteinander Reich Gottes vor Ort baut. Und dass man sich von der Erkenntnis des anderen eine Scheibe abschneidet oder zumindest mal fragt, warum kommt der zu dieser Art Auslegung? Ich verstehe gar nicht seine Gedanken. Es ist eine Herausforderung wahrzunehmen, dass der eine es so sieht, der andere so. Brüderliche Gemeinschaft, Brotbrechen. Es ist interessant, dass das Abendmahl offensichtlich prägend ist. Und wenn man sich überlegt, woher kommt eigentlich die christliche Gemeinde, also aus dem Judentum, direkt, die ersten Christen sind alles Juden, sie feiern das Passamahl einmal im Jahr. Woher kommt die Gemeinde dazu, das Abendmahl, was ja zum Passa eingesetzt wird von Jesus, jetzt jeden Tag zu feiern? Im Tempel offensichtlich und dann in den Häusern hin und her. Es scheint die Gemeinde vor Ort so geprägt zu haben, erinnert zu werden an das Opfer Jesu, dass sie den Eindruck hatten, das müssen wir jeden Tag feiern. Warum feiern wir das nur einmal im Monat? Muss man das jeden Tag feiern? Warum feiert die erste Gemeinde jeden Tag das Abendmahl? Und nicht nur an einem Ort, sondern hin und her in den Häusern. Es wäre doch interessant, mal nachzudenken darüber, wie kann das Abendmahl so prägend gewesen sein und was heißt das? Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er hat alles für uns getan. Offensichtlich musste das in die Köpfe der ersten Gemeinde hinein. Jesus hat alles getan. Wir brauchen keine Sorge mehr zu haben, dass unser Opfer am Tempel nicht mehr ausreicht. Jesus hat alles getan. Das lohnt sich, jeden Tag sowas zu feiern, sich daran zu erinnern, dass ich mit meiner Schwäche nichts kaputt machen kann. Mein Opfer ist nie zu gering, weil Gott mein Opfer gar nicht braucht. Er hat alles getan. Das Gebet. Wir versammeln uns zum Gebet. Lobpreis, Lieder sind Gebet. Regelmäßige Gebetsversammlungen. Wie sieht das in unserer Gemeinde aus mit regelmäßigen Gebetsversammlungen? Sind sie ein Anziehungspunkt für unser geistliches Leben? Oder stoßen sie uns eher ab? Also was Langweiliges, muss man denn schon wieder beten? Hoffentlich betet er nicht so lange. Hoffentlich hört er endlich auf. All diese Dinge. Wenn Gemeinde geprägt ist vom Gebet, vom Reden mit Gott, warum komme ich nur in den Gottesdienst? Warum gründe ich nicht einen Hauskreis, wo gebetet wird? Wo der Arm Gottes bewegt wird? Auf der einen Seite klagst du darüber, dass in der Gemeinde so wenig passiert, aber du kommst doch auch nur in den Gottesdienst. Vielleicht auch nur in die Gottesdienste, die deinen Geschmacksnerven entsprechen, weil sie entweder jugendlich oder nicht so jugendlich, weil sie Familiengottesdienst oder nicht so lebendig oder so wirr sind. Wenn wir Gemeinde nach den Geschmacksnerven bauen oder wenn wir Gemeinde um das Gebet herum bauen, es lohnt sich mal darüber nachzudenken, warum schreibt Lukas, das Gebet ist prägend für die erste Gemeinde? Sie trafen sich regelmäßig im Tempel zum Gebet. Interessanterweise ausgerechnet an der Stelle, wo sie dann am meisten Ärger kriegen, die ihnen am meisten Sorgen nachher bereiten. Und sie halten dran fest, solange es geht. Gebet. Und doch, wer den Predigtext mitgelesen hat, automatisch oder aufmerksam mitgelesen hat, wird automatisch darauf gekommen sein, dass diese vier Säulen, so säulenmäßig und wichtig sie auch sind, nicht alles sind in dem Predigtext oder in der Beschreibung, die Lukas aufsetzt, um Gemeinde Jesu zu beschreiben vor Ort. Die erste Gemeinde, die sich nach Pfingsten gründet, also die Urgemeinde, die Gemeinde, wo der Geist Gottes noch so richtig wirkt. Ich habe mal eine Liste aufgeschrieben mit Punkten, die mir aufgefallen sind. Und ich komme auf ein paar mehr, wenn du die mal auflegst. Jetzt kommt noch eine Folie. Wenn man sich mal diesen ganzen Text der Beschreibung des Lukas anschaut, was prägend ist für die Gemeinde, was dem Lukas wichtig ist, und er ist ja nicht als Arzt, als Grieche, er ist ja kein Jude, er ist ja auch Heidenchrist, er ist nicht bei den ersten Christen dabei, sondern dann später erst. Was fällt diesem griechisch geprägten Wissenschaftler auf, wenn er Gemeinde Jesu in Jerusalem beschreibt? Auffällig ist, dass er deutlich macht, dass Gemeinde sich an der Stelle gründet, wo sie Predigt hört und annimmt. Gemeinde bildet sich da, wo Predigt gehört wird und angenommen wird. Und dann lässt man sich taufen. Das ist der Urfunke von Gemeinde. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Glaubenden, die von Herzen glauben. Das ist in unseren Gemeinden das Prägende geworden, dass wir sagen, Taufe kann nur geschehen, wenn jemand von Herzen Jesus im Glauben angenommen hat. Zur Gemeinde kann man nur gehören, wenn man von Herzen an Jesus glaubt. Kirche ist nie etwas Verwaltungstechnisches nur, sondern hat mit meinem persönlichen Herzen zu tun, hat damit zu tun, dass in mir der Funke des Evangeliums entflammt wurde. Und das prägt Gemeinde. Und wenn das Gemeinde nicht prägt, dann fehlt der Kern. Dann fehlt der Kern. Glaube von Herzen. Und dann kommen die vier Punkte, die ich schon genannt habe, die unseren Vätern wichtig war, die man in den Literaturgeschichten unserer Gemeinden immer wieder findet. Deswegen möchte ich gleich mit dem 7. und dem 8. und dem 9. weitermachen. Gemeinde ist geprägt von der Furcht, von der Ehrfurcht. Es legt sich auf die Stadt eine Ehrfurcht. Aufgrund des Wirkens der Gemeinde Jesu. Was für ein seltsames Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Die Stadt bekommt Ehrfurcht vor dem, was dort in dieser Jerusalemer Gemeinde geschieht. Die spüren, Gott handelt in ihrer Mitte. Später heißt es ein großes Ansehen in der Stadt. Und ich glaube, das gehört beides zusammen. Gott handelt in ihrer Mitte, Gott wirkt in ihrer Mitte. Die spüren, dass dort sich etwas bewegt, stadtweit. Gemeinde ist offensichtlich nicht nur etwas, was in den eigenen Räumen geschieht, sondern plötzlich tut sich etwas auf die ganze Stadt. Das, was die Gemeinde tut, das, was die Gemeinde bewegt, das, was die Gemeinde auch unter den eigenen Mitgliedern bewegt, hat Auswirkungen auf die ganze Stadt. Und ich denke, so ein wenig kann man auch an unserer Gemeinde wahrnehmen, so wie wir uns um den Stadtteil Eppinghofen bemühen oder die Aufwindarbeit, all diese Dinge. Vielleicht ist so etwas gemeint, das, was Lukas hier schreibt, dass Ehrfurcht geschieht. Sie kriegen nicht Angst vor uns, sondern Ehrfurcht vor dem, was Gott in ihrer Mitte bewegt. Interessantes, hochinteressantes Kennzeichen, Zeichen und Wunder. Durch die Hand der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Das gehört zur Gemeinde dazu. Dass man sicherlich auch Gott den Raum gibt. Ich bete für dich, damit Gott an dir handeln kann. Einander segnen. Einander ganz bewusst in die Gegenwart Gottes hineinnehmen und hineintragen. Für Zeichen und Wunder zu beten, heißt natürlich auch, dass man das Zeichen und Wunder noch nicht sieht. Und man selber diesen Glauben haben kann und soll und darf. Gott wird schon an dir handeln, auch wenn ich im Moment noch nicht weiß, wie er das bei dir in deiner Situation tun soll. Es ist ja auch ein Wunder, wenn Gott in dieser Situation bei dir handelt. Aber Gott dir im Glauben den Weg ebnen und erwarten, dass er das kann, dass er das bewegt. Zeichen und Wunder. Besitzverkauf zugunsten Bedürftiger. Kann man an der Not eines Menschen vorbeigehen, ohne dass man ihm etwas in die Hand drückt? Zumal, wenn man in der gleichen Gemeinde miteinander sitzt? Im Jakobusbrief wird gesagt, wie kannst du für einen Armen in deiner Gemeinde beten und sagen, der Herr segne dich und du hast alles und er hat nichts? Offensichtlich prägt die Gemeinde in Jerusalem dieses Wissen, dass Gemeinschaft, sie hatten alles gemeinsam, so heißt es da im Griechischen, sie hatten alles gemeinsam. Die Gemeinde in Jerusalem hat gespürt, ups, das geht an meinen Geldbeutel. Und die haben Grundstücke und Häuser verkauft. Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, ist das vielleicht der Grund, warum unsere Brüder, unsere alten Väter im Glauben den Eindruck hatten, das lassen wir lieber weg. Das mit den Zeichen und Wunder ist viel zu pfingstlich und das mit dem Verkaufen und das ist viel zu kommunistisch. Das hat in unseren Gemeinden keinen Raum. Sowas kann man der Gemeinde nicht zumuten. Deswegen ist es wahrscheinlich auch selten gepredigt worden. Es sind häufig dann diese vier Punkte. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Mahlzeiten und Gebet. Und dann mach Schluss. Das mit dem Grundstück verkaufen, Was heißt Bibellese? Was heißt Gemeinde nach dem Neuen Testament, wenn in unseren Hinterköpfen Filter eingebaut werden? Das kannst du nicht predigen. Wie soll das denn gehen? Und schon haben wir den Filter, mach bis zu diesem Vers und dann ist der Predigtext zu Ende. Geht es dir nicht auch so? Spätestens an dieser Stelle würde man ja sagen, hör mal, dein Geldbeutel ja, aber mein Geldbeutel nicht. Reich Gottes ist schön, wenn es warm ist und eine Stunde am Vormittag ist ja in Ordnung, aber wenn ich dafür Filter, die wir einsetzen, um das Wort Gottes vielleicht nicht ganz so, das ist zwar richtig, nicht? Und vielleicht sind auch diese Filter irgendwo verständlich. Man sagt, hör mal zu, du weißt, Lukas war nicht bei den ersten Christen dabei, er ist Heidenchrist, er ist gar kein Jude, er ist später dazugekommen durch die Missionstätigkeit des Paulus, er ist Grieche, er ist Arzt, er hat ja in Jerusalem keine Ahnung. Er hat wahrscheinlich im Nachhinein das so geschrieben und du weißt, die guten alten Zeiten werden immer ein wenig leuchtender. Und dann hat Lukas das so aufgeschrieben und hat aber im Prinzip gar nicht genau gewusst, was in Jerusalem da steht oder da passiert ist. Deswegen hat er das so hingeschrieben, das muss man nicht so ernst nehmen. Sind das auch so Filter in deinem Herzen, wo du sagst, wahrscheinlich hat Lukas wirklich gar keine Ahnung gehabt, was er da schreibt, denn er war ja wirklich gar nicht in Jerusalem da vor Ort? Oder dass man sagt, in der ersten Zeit, als sie alle noch so enthusiastisch waren, da war das möglich, aber heute, die Zeiten sind anders geworden. Heute kann man das so, der Kommunismus hat sich ausgelebt, ist alles schiefgelaufen, das kann man so heute nicht mehr machen. Und das mit den vielen Zeichen und Wundern, diesen Prophetengaben und Zungenrede und all diese Dinge, das bringt viel zu viel Unruhe in die Gemeinde. Filter. Wir lassen wahrscheinlich genauso wie unsere Vorväter an der Stelle schnell einen Strich. Gebete ist okay. Aber dann? Filter. Vielleicht auch ein Filter, wenn man dann den Punkt Jubel beim Abendmahl und in den Gottesdiensten. Wo bleibt denn die Heiligkeit? Juden haben immer getanzt. Wenn die ersten Christen Juden waren, da haben sie vielleicht beim Abendmahl getanzt. Aber wir können doch beim Abendmahl, beim Gottesdienst nicht in Jubel ausbrechen. Das geht doch nicht. Was heißt Gemeinde nach dem Neuen Testament? Was heißt es, wenn man die Bibel einmal so liest, um seine eigenen Filter, die man eingesetzt hat, wahrzunehmen und zu hinterfragen, ob diese Filter biblisch sind oder nicht? Wenn man sich mal hinsetzt und mit mehreren Bibelübersetzungen einen Text sich anschaut und fragt, was hätte denn das für mich für Auswirkungen, wenn ich so lebe? Würde denn in unserer Stadt Erweckung, tatsächlich Erweckung passieren? Würden sich die Auswirkungen, die sich in unserer Gemeinde ergeben, dann wirklich stadtweit bekannt? Meine Zeit, wer kommt denn da alles? hätte ich ja meinen Sitzplatz vielleicht nicht mehr, weil Leute etwas abbekommen wollen von dem, was Gemeinde gerne gibt. Wer käme denn da alles? Gestern war Aufwindfeier, Grillfest. Wer kommt denn da alles? Und als Karl-Heinz gesagt hat, dieser kommt gerade aus dem Gefängnis und der muss in 16 Monaten, also der muss für 16 Monate rein. Hey, ja, hoppala. Wer kommt denn da alles? Und sie gehen in unserer Gemeinde aus und ein und wir nehmen sie nicht wahr, weil wir Gottesdienst am Sonntag feiern. Wer käme denn da alles, wenn wir Gemeinde Jesu nach dem Neuen Testament sind und sein wollen? Und wenn das auch für dich gilt, wenn das auch für deinen Geldbeutel und deine Art zu glauben gelten würde? Wenn dir die nächste Folie mal auflegt. Treue. Treue, da steht fest verharrend. Sie halten aneinander ganz fest, auch wenn es Streit gibt. Vor Apostelgeschichte 15 und nach Apostelgeschichte 15, also dieser großen Auseinandersetzung um das Thema Beschneidung und all diese Dinge. Treue, fest verharrend, einmütig, übereinstimmend, das heißt, sie sind miteinander derselben Meinung und es geht um Jesus natürlich zunächst. Und dann das Thema Versammlungen, tägliche Versammlungen, öffentliche Versammlungen, Hausversammlung. Ja, haben denn die nicht genug von einmal in der Woche? Was ist das für ein Gemeindestress? Wer kann das machen? Ich muss meine Kinder dahin und dahin und dahin fahren, wenn einmal am Sonntag Gottesdienst wäre eigentlich der Familientag, wo wir miteinander schön frühstücken können, einmal am Gut, okay, aber täglich? Kerle, wer soll denn das leisten? Versammlungen. Wie die Versammlungen beschrieben werden in der ersten Gemeinde, das ist schon eine Herausforderung. Und wenn man sich im Griechischen das anschaut, mittendrin das Abendmahl, mittendrin der Jubel, öffentliche Veranstaltung mit Abendmahl und man jubelt. Und man muss sich vor Augen führen, was in Jerusalem da passiert ist. Als der Geist Gottes über sie kommt, werden sie verwechselt mit Betrunkenen. Da muss man doch im Nachhinein sagen, das kann ich mir vorstellen. Die Beschreibung auf das Reich Gottes stimmt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen, haben alle eine kleine Klatsche, guck dir die Christen mal an. Aber wenn wir von der Auferstehungsfreude berichten und wir nicht in der Lage sind zu jubeln, können wir uns vorstellen, dass da unsere Nachbarn ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Du redest von Freude und hast ein mürrisches Gesicht. Was stimmt denn da nicht? Oder wenn Nietzsche sagt, wenn ich an den Erlöser der Christen glauben soll, dann müssten die Christen erlöster aussehen. Nicht, irgendwas stimmt doch da nicht, nicht? Sie predigen den Erlöser und sie gehen miteinander um. Uiuiuiui. Wenn man diesen Anspruch mal an sich rankommen lässt, Herr, wo müsstest du mich da verändern? Wenn Gemeinde anders wird, wenn die Versammlungen plötzlich anders werden, wenn man öffentlich miteinander Gottesdienst feiert, Abendmahl feiert im Tempel, die Leute, die mir Ärger machen, gleich dabei sind, ich keine heilige Atmosphäre habe, sondern vielleicht Anpöbeleien, haut endlich ab, ihr Christen, wir schnappen euch sowieso bald. Was wäre da Gemeinde? Wir sind in einem Raum hier zusammen, keiner kann uns was tun, weil keiner weiß, dass wir uns versammeln. Das weiß ja auch keiner. Einige wissen es. Wer findet uns schon? Bestenfalls im Hinterhof, vielleicht auch nicht. An die Kirchengemeinde rot anzustreichen, wer ist denn auf die Idee gekommen? Dann sieht man uns ja. Eindeutigkeit und Schlichtheit des Herzens. Ein Wort, was nur einmal im Neuen Testament vorkommt. Ich habe gesucht, wo auch immer es geht, es kommt nur einmal vor. Und wie man das genau übersetzen muss, Schlichtheit des Herzens heißt nicht, die sind alle doof gewesen. Es soll wahrscheinlich deutlich machen, dass sie alle auf einer Linie waren, dass sie alle in eine Richtung gedacht haben, alle einfältig übersetzt eine Übersetzung. Aber das kann es ja auch nicht sein, einfältig. Aber es soll deutlich machen, dass sie miteinander auf gleicher Linie sind in Richtung Jesus. Lukas nimmt dieses Wort und beschreibt Gemeinde. Sie sind miteinander auf einer Linie. Und meine Zeit, wir wissen doch Apostelgeschichte 15, sie waren nicht auf einer Linie. Wie kann Lukas das schreiben? Was meint er damit? Aber offensichtlich beschreibt er etwas, wo Gemeinde auf einer Linie ist und sie kriegen es doch hin, unterschiedliche Meinungen zu haben zu bestimmten Themen. Wie hat die Urgemeinde das geschafft? Zusammen zu bleiben und doch verschiedener Meinung an verschiedenen Stellen zu sein. Was für eine Herausforderung. Sich die andere Meinung anzuhören, ruhig zu bleiben, nicht anzupöbeln in einer Gemeindeversammlung, sondern wahrzunehmen, wenn dieser Bruder so denkt, dann muss da was dran sein, denn der hat doch auch den Geist Gottes wie ich. Lass ihn doch mal ausreden. Nicht nur du hast recht. Das Lob Gottes. Ehre Gott gegenüber, ein ganz wichtiges Thema für die Gemeinde. Die Achtung in der Öffentlichkeit und das Gemeindewachstum, was am Anfang des Predigttextes steht und stand und am Ende. Wie hören wir so eine Predigt? Müsste man jetzt nicht sagen, jetzt müssen wir alle auch so werden, und ich habe es ja auch so gepredigt, wir müssten jetzt alle auch so werden. Wenn man jetzt in den griechischen Text hineinschaut und auch in die Übersetzung, müsste man die ganze Predigt rückwärts laufen lassen. Das steht nämlich alles gar nicht da. Lukas sagt nicht, jetzt müsst ihr alle auch so werden. Oh, ich hätte das so gerne gepredigt. Und eine gute Predigt muss ja auch so sein, nicht? Man kommt zu einer Predigt und hört zu, was muss ich jetzt alles tun, versucht es nächste Woche bis zur nächsten Predigt und da kriegt man wieder gesagt, was man jetzt alles wieder tun muss. Bei Lukas steht das nicht. Auch wenn man sagt, er ist später dazugekommen, er beschreibt eine rosige Zeit, müsste er doch eigentlich sagen, Leute, verlasst nicht die erste Liebe, schaut mal, wie das bei den ersten Christen war und jetzt müsst ihr auch so werden. Wenn man mit dieser Frage im Hinterkopf diesen Text mal liest, steht da nicht. Lukas schreibt nicht ein einziges Wörtchen ärgerlicherweise darüber, dass er seinen Lesern sagt, ihr müsst jetzt auch so werden. Oh, ich hätte es so gerne gepredigt. Warum macht Lukas das? Es ist auffällig. Er beschreibt das, was in der Aufbruchssituation in Jerusalem gewesen ist, ohne Anspruch, was Gott tut im Leben der Hörer. Ein Schritt weiter. Ein Stückchen Predigttext nebenbei. Matthäus 6 und Lukas 12. Das Wort Jesu vom Sorgen. Normalerweise kennen wir das so, wie bei Matthäus es steht. Also aus der Bergpredigt Jesu Wort gegen die Sorge. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden wir kleiden und womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Also eine Ermahnung, eine Aufforderung, macht, trachtet, baut Gemeinde. Lukas, die Parallelstelle, Lukas formuliert es anders. Er hat dieses Trachten auch, Lukas 12. Darum auch ihr fragt nicht darat, ob ihr es essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Nach all dem trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Und jetzt, trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja, was jetzt? Sollen wir nach dem Reich Gottes trachten oder wird uns das Reich Gottes geschenkt? Ist das jetzt eine Ermahnung, dass wir das Reich Gottes zuerst auf unsere Fahnen schreiben sollen und alles andere in unserem normalen Leben wird uns zufallen? Oder wird uns das Reich Gottes geschenkt? Lukas beschreibt das Reich Gottes als Geschenk. Die Erwartung, die wir haben, ist eine große Ermahnung in der Leistungsgesellschaft allemal. Ihr müsst tun, damit Gott euch segnet. Und dann müsst ihr das und das und das und das tun und dann kann euch Gott segnen. Lukas hat verstanden, dass das Reich Gottes andersherum geht. Die Beschreibung der Erweckung in Wales vor 150, 200 Jahren berichtet, dass Tabakdosen auf das Podium geworfen wurden, um Abhängigkeiten zu beenden. Männer sind in Wales nicht mehr zur Kneipe gegangen, viele Kneipen machten Pleite. Aber es steht nirgendwo, dass das in anderen Erweckungen auch so sein muss. Die Beschreibung der Erweckung in Ephesus vor 2000 Jahren, Apostelgeschichte 19, berichtet, dass große Mengen okkulter Literatur gesammelt und verbrannt wurden aus den Reihen der Gemeinde. Aber es steht in Apostelgeschichte 19 nicht, dass das in anderen Erweckungen genauso sein muss. Man weiß ja nicht, was da vor Ort ist. Vor ein paar Jahren in der Erweckung in Südamerika wird uns berichtet, dass bei christlichen Bauern ganz besonders große Kartoffel und Früchte und Obst und Gemüse gewachsen sind. Aber es wird nicht davon berichtet, dass Gott uns auffordert, wie auch immer, dass das in anderen Erweckungen auch so geschehen muss. Lukas beschreibt das, was in Jerusalem geschehen ist. Es hat Verheißungscharakter. Und wenn man sich dann den Text nochmal anschaut, entdecken wir ein paar Spuren darin. Der Herr tat täglich hinzu. Der Herr ließ eine Ehrfurcht, eine Furcht auf die Stadt Jerusalem fallen. Der Herr tat Zeichen und Wunder. Das wünsche ich uns. Das wünsche ich dir. Dass du diese Beschreibung aus dem Lukas-Evangelium, nicht Lukas-Evangelium, Lukas-Apostelgeschichte verstehst als eine Verheißung. Nicht als eine Gesetzlichkeit, dass wir jetzt auch alle unsere Grundstücke verkaufen müssen. Sicherlich nicht. Aber dass wir wahrnehmen, dass wir unser Herz Jesus zur Verfügung stellen, dem Geist Gottes öffnen, was er unter uns wirken möchte. Und es gibt Beschreibungen von Erweckungen in den Ländern dort und dort, da geschieht das und das. Ich habe von diesen größeren Kartoffeln in Deutschland noch nicht gehört. Aber ich habe auch von diesen Verbrennungen von den okkulten Sachen in dieser Erweckung in Südamerika noch nichts gehört. Das geschieht wiederum an anderen Stellen. Gott darf doch handeln, so wie er es für richtig hält. Gemeinde heißt, dass er unter ihnen wirkt, so wie es er für richtig hält. Und dann kann es sein, dass er dir die Not eines Menschen aufs Herz legt und du gibst ihm Geld. Und da kann es sein, dass Gott an dir in besonderer Weise handelt und du hast dich ihm zur Verfügung gestellt, so wie du es kannst und so wie er dich gebrauchen möchte. Die Beschreibung des Lukas ist kein Formular, das wir genauso erfüllen müssen, damit Gott uns segnet, sondern Gott ist der Segnende. Und er handelt so, wie er es für richtig hält. Und das kann so aussehen, muss aber nicht. Lasst uns miteinander beten und unser Leben ihm zur Verfügung stellen, egal was kommt, egal wie er mit uns umgeht. Wer betet mit uns?